Wenn ich jemand habe, der natürlich nur kognitiv betroffen ist, kann das von außen so wirken, als ob das einfacher wäre, was es aber nicht zwingend sein muss. Weil wenn du deine Umwelt völlig anders wahrnimmst, als sie ist oder als wir sie wahrnehmen, wenn du nicht mehr in der Lage bist, Gegenstände korrekt zu verwenden, also mit der Zahnbürste die Haare kämmst oder das Rasierwasser trinkst jeden Morgen, weil du das jedes Mal irgendwie vergisst, dass das halt Rasierwasser ist. Und wenn du nicht in der Lage bist, dein T-Shirt anzuziehen, weil es hat vier Löcher und für uns ist klar, wo ich reingehe. Als Patienten nach mit einer räumlichen Störung ist das überhaupt nicht mehr klar.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Mutig durchs Leben, der Podcast für Mutmachergeschichten. Im Zentrum des Podcasts stehen Menschen, die uns ihre Geschichte erzählen. Es sind Betroffene, die eine Krankheit oder einen Unfall erlebt haben, aber auch Angehörige und Fachpersonen kommen in den Podcast zu Wort. Mein Name ist Warenka Kähling und ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen ermutigenden Lebensgeschichten.
Liebe Sabine, ich freue mich sehr, dass wir hier bei dir sein dürfen im Podcast «Mutig durchs Leben». Wir sind bei dir hier daheim und in Zeiningen und ich finde es schön, dass wir kommen dürfen. Wir kennen uns ja schon lange, gell? Also länger, schon seit 11 Jahren. Ich habe dich als Vorpraktikantin in der Ergotherapie kennengelernt.
Genau, ja.
Ich bin ja auch selber Ergotherapeutin und ja, du leitest die Ergotherapie in der Reha Rheinfelden. Ich habe auch ein bisschen dort gearbeitet und dann haben wir es davon gehabt und ich habe dir das erzählt wegen dem Podcast und du hast dann gefunden, ja, mal, da willst du auch gerne dabei sein. Ich finde das super, ich freue mich sehr. Du bist jetzt hier als Fachexpertin, als Ergotherapeutin mit der Sicht auf die Arbeit von Betroffenen und Angehörigen.
Ja.
Genau, und ich glaube, da kommt einiges zusammen. Du bist ja schon ein bisschen in diesem Beruf. Wie lange bist du schon Ergotherapeutin?
Also meinen Abschluss habe ich 1998 gemacht. Das sind dann jetzt fast 25 Jahre.
Wow. Ja, also das Zeitchen schon. Dann, ich habe eine ganze Liste von Fragen, gell? Und jetzt schauen wir mal, welche wir alle können, anschauen können. Und du hast Ergotherapie die Ausbildung gemacht. Warum hast du oder wie bist du auf diesen Beruf gekommen? Es ist ja nicht so ein Beruf, den so viele kennen.
Ja, vor allen Dingen damals, also angefangen habe ich ja 1995 mit der Ausbildung. Damals war das noch gar nicht so populär. Und eigentlich wollte ich Physiotherapeutin werden. Meine Cousine ist Physiotherapeutin. Und habe dann bei der auch mal geschnuppert, fand das sehr spannend. Und dann habe ich aber ein Praktikum gemacht, also Praktikum. Dann habe ich in einem Altenheim gearbeitet. Und der damalige Besitzer dieses Altenheims, der hat gesagt, hey, Ergotherapie wäre doch auch was. Ja, und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe das gelesen, mich informiert, was damals ja auch in Deutschland noch Arbeits- und Beschäftigungstherapeutin geheißen hat. Also es war ja nicht Ergotherapeutin.
Arbeits- und Beschäftigungstherapie.
Arbeits- und Beschäftigungstherapie.
Das klingt auch sehr gut.
Genau. Und ich fand das total interessant. Damals hat mich sehr gereizt, dass da so das Basteln und das Handwerkliche mit dabei gewesen ist. Das hat sich im Verlauf ziemlich geändert. Das ist jetzt nicht mehr so mein Ding. Zumindest nicht mit Patienten. Aber damals fand ich diese Kombination aus medizinischem Wissen und eben so kreativ sein, fand ich total super. Ja, und dann habe ich das angefangen, 1995 und 1998 den Abschluss gemacht.
Ja, okay. Und du hast dann dich für den Fachbereich Neurologie entschieden. Es gibt ja ganz verschiedene Fachbereiche. Es gibt ja Orthopädie, dort geht es um Handverletzungen, Geriatrie, die Arbeit mit älteren Menschen, Pädiatrie mit Kind, Psychiatrie. Und du hast aber Neurologie genommen. Wie bist du zu dem gekommen?
Das ging auch relativ schnell, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und zwar habe ich mein erstes Praktikum. Also in Deutschland war die Ausbildung damals so, dass man die ersten 2 Jahre normal Unterricht hat und dann im letzten Jahr 4 Praktika hintereinander.
Ja.
Und eigentlich war das damals so, dass man gesagt hat, das erste Praktikum sollte kein Neuropraktikum sein, weil das zu komplex, zu schwierig ist. Mein erstes Praktikum war ein Neuropraktikum und ich fand es total spannend. Ich fand es super, ich fand es sehr, sehr interessant. aber auch am Anfang natürlich sehr überfordernd. Mhm. Und irgendwie war dann klar, ja, das will ich, das ist meins. Neuro ist so meins.
Ja.
Mhm. Hab da nicht mehr großartig drüber nachgedacht, habe es einfach gemacht.
Da hast du Stelle gesucht in dem Bereich.
Genau, dann war ich erst ein halbes Jahr, habe ich in Deutschland in einem Krankenhaus gearbeitet. Oh, irgendwie hatte ich aber immer im Kopf, ich will mal ins Ausland. Mhm. Auf die Schweiz bin ich dann gekommen und dann habe ich eine Klinik gefunden oberhalb des Bodensees. Und ich gestehe, ich habe damals noch nicht mehr gewusst, wo der Bodensee genau ist. Habe ich dann da beworben. Ja, und dann hat das da halt angefangen, 1999, und seitdem bin ich in der Schweiz.
Ja, jetzt auch schon, eigentlich. Mhm. Eine lange Zeit, ja.
Ja, dann nächstes Jahr die Hälfte meines Lebens.
Ja, ja. Du bist auch schon Schweizer.
Ja, fast.
In dem Sinn. Aber du hast, ja, genau, bevor wir jetzt da tiefer einsteigen, also ich hätte dich jetzt noch fragen, warum Neurologie, was, beziehungsweise was fasziniert dich jetzt an dem? Aber bevor wir jetzt das nehmen, was ist überhaupt Ergotherapie? Auf diese Frage habe ich nämlich gewartet, weil diese Frage wird mir immer wieder gestellt.
Ja.
Ergotherapie ist jetzt etwas, das kennen die meisten nicht, so wie Physio, das haben wir vorhin so, kurz angetönt. Ja. Und ich habe immer die Frage müssen dürfen beantworten, jetzt stelle ich sie dir, damit unsere Zuhörer das auch noch wissen, was das genau ist.
Hoffentlich meinen wir beide auch das Gleiche. Ja, Ergo ist natürlich sehr verwandt mit Physiotherapie. Mhm. Bei der Ergo kommt einfach noch dazu, dass wir sehr viel die mentalen Anteile, die Kognition mit reinnehmen und auch der Alltag spielt eine große Rolle. Ergein kommt ja von Tun, Handeln und das ist natürlich eine zentrale Aufgabe von unserem Job. Mhm. Aber je nachdem, in welchem Bereich, sind wir natürlich genauso wie Physios sehr intensiv an den Strukturen. Wir haben dieselben Fortbildungen wie manche Physios in den Bereichen. Wir arbeiten wirklich am Gewebe, an den Strukturen, an der Muskulatur, haben dann aber nochmal einen etwas breiter gefächerten Übertrag in den Alltag. Und eben diese ganzen neuropsychologischen Aspekte spielen bei uns eine sehr große Rolle. Das ist wiederum im Bereich der Physiotherapie viel weniger. Also da haben wir dann nochmal so Überschneidungen mit der Neuropsychologie.
Ja.
Genau. Also so würde ich es jetzt beschreiben.
Also das Kognitive können wir dann noch, gell? Das
genau.
Kognitive Hirnleistungstraining, die neuropsychologischen Sachen, die man tut, behandeln. Jetzt Neurologie. Also zurück zum Thema. Mhm. Was ist es gewesen, was dich fasziniert hat? Warum hast du gedacht, das ist es, das will ich? Und bist geblieben vor allem. Das ist ja auch noch immer so. Häufig gibt es ja auch Wechsel im Fachbereich.
Ja, ja. Also Neuro ist aus meiner Sicht das Komplexeste. Mhm. Das Gehirn an sich und seine Entwicklung und Regenerationsmöglichkeiten finde ich total interessant. Und schlussendlich kannst du im Grunde keinen Patienten wirklich mit dem anderen vergleichen. Das ist jetzt in der Handtherapie, da bin ich natürlich überhaupt nicht wirklich versiert, zumindest nicht im Detail. Wenn du eine Sehnenverletzung hast, dann hast du einfach ein ganz klares Vorgehen.
Ein Schema. Das,
genau, das Schema. Und das hast du in der Neurologie nur zum Teil. Gerade am Anfang gibt es natürlich zwei, drei Konzepte, die sehr wichtig sind in der Neuroreha. Schlussendlich aber musst du so viel auch, um wirklich gut behandeln zu können, an Wissen haben und an Erfahrung haben, um dann auch am Punkt zu behandeln. Mhm. Und man lernt mit jedem Patient auch weiter. Also ich lerne auch nach 25 Jahren noch immer wieder irgendwas Neues und denke, oh je, das habe ich jetzt noch nicht so gehabt. Und das macht spannend, das ist eine große Herausforderung. Und eben, es ist dann wirklich lebenslanges Lernen.
Ja, also du bist immer wieder mit neuen Sachen konfrontiert. Mhm. Was für Diagnose oder hast du beim Arbeiten? Also du bist ja eben, wie gesagt, Leiterin von der Ergotherapie Rheinfelden. Und dein Team und du, wer behandelt ihr? Wer kommt zu euch?
Also im Neurobereich sind es wirklich hauptsächlich Patienten mit Schlaganfall. Mhm. Dann sämtliche neurologischen Erkrankungen, Guillain-Barré-Syndrom, Multiple Sklerose, Parkinson, ALS kommt halt auch immer mehr. so diese chronischen Erkrankungen und zum Teil auch Schädelhirnverletzungen. Wobei das ist jetzt nicht in der Reha Rheinfelden unser Schwerpunkt. Da gibt es dann andere Kliniken, die wirklich konkret auf Schädelhirnverletzungen spezialisiert sind.
Ja, okay. Ja. Und wie läuft so eine Behandlung ab? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist natürlich auch total individuell. Mhm. Aber wenn man jetzt so von der Neuro mal anfängt und davon ausgeht, dass der Patient eventuell mentale Einschränkungen hat, Wahrnehmungseinschränkungen und eine Halbseitenlähmung, dann ist erstmal die Evaluation sehr wichtig. Mhm. Versuchen natürlich auch mit dem Patient ein Gespräch zu führen, was jetzt in der Handtherapie, in der Orthopädie natürlich relativ einfach ist, sage ich jetzt mal. In der Neurologie kommt man da häufig sehr schnell an Grenzen, weil der Patient zusätzlich eben kognitive Einschränkungen hat oder eine Aphasie hat, das heißt nicht in der Lage ist, sich dann auch so auszudrücken, wie er gerne möchte. Das macht es dann nicht einfach. Und dann haben wir natürlich andere Möglichkeiten, eben auch auf motorischer Ebene zu schauen, was kann der Patient, was bringt er mit, wo ist sein Hauptproblem. Ja, und dann fängt man da eben an.
Und es gibt ja verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, wie du jetzt gesagt hast, eben je nachdem, was er hat. Manchmal ist es motorische Ebene, manchmal ist es aber auch die kognitive Ebene. Und manchmal ist ja auch die sprachliche Ebene.
Dann manchmal alles drei.
Und manchmal alle zusammen, genau. Ja. Das ist wahnsinnig herausfordernd. Also das weiß ich jetzt, weil ich ja auch in diesem Bereich geschafft habe. Wie machst du das denn? Also auf was fokussierst du dich? Ich kann, weil das ist mir häufig so gegangen, wo fährst du an? Was ist für dich das Wichtigste im ersten Moment?
Ja, das ist auch schwierig. Und das ist auch gerade für jemanden, mit noch nicht viel Erfahrung, sehr, sehr schwierig. Mhm. Also dann hast du so viele verschiedene Baustellen und weißt im Grunde gar nicht, wo du anfangen sollst. Genau.
Genau, vielleicht würden wir jetzt noch sagen, Juma ist noch dabei.
Genau, das ist Juma.
Das ist dein Hund.
Juma, mein Chip.
Sie ist auch da.
Kann die Kamera gucken.
Und genau, darfst du auch Hallo sagen.
Ja, du eine sitze. Juma,
sitze. Und sie ist jetzt auch da mit dabei. Gell? Ja.
Genau.
Sie kann auch Fragen beantworten.
Ja, vielleicht. Auf alle Fälle. Und therapeutisch ist sie perfekt.
Genau. Also auf tiergestützte Therapie werden wir dann auch noch kommen, aber das ist jetzt noch nicht ganz Thema, gell?
Ja. Genau, jetzt, sorry, jetzt musst du noch die Frage noch stellen.
Genau, also wir haben gesagt, wenn jemand ganz verschiedene Einschränkungen hat, motorisch, sprachlich und kognitiv, wenn alles zusammenkommt, auch noch bei einer Hirnverletzung, ist ja das schon häufig der Fall.
Ja. Ja.
Wo fangst du an?
Ja, also im Grunde beantwortet sich die Frage auch so, wenn sich jeder selber mal überlegt, wenn ich sehr schwer eingeschränkt bin, was möchte ich zuerst können? Und da geht es in der Regel darum, alleine aufstehen können, alleine aufs WC können und alleine sich waschen und anziehen können. Und das ist dann ein großer Teil, wo wir den Schwerpunkt legen. Und natürlich eben auch die Armfunktion. Wenn ich jemanden habe, der natürlich nur kognitiv betroffen ist, kann das von außen so wirken, als ob das einfacher wäre, was es aber nicht zwingend sein muss, weil wenn du deine Umwelt völlig anders wahrnimmst, als sie ist oder als wir sie wahrnehmen, wenn du nicht mehr in der Lage bist, Gegenstände korrekt zu verwenden, also mit der Zahnbürste die Haare kämmst oder das Rasierwasser trinkst jeden Morgen, weil du das jedes Mal irgendwie vergisst, dass das halt Rasierwasser ist, und wenn du nicht in der Lage bist, dein T-Shirt anzuziehen, weil es hat vier Löcher und für uns ist klar, wo ich reingehe, als Patient nach mit einer räumlichen Störung ist das überhaupt nicht mehr klar, dann kann das eben auch eine Riesenherausforderung sein, die also genauso schwierig zu therapieren ist wie jemand, der primär motorisch betroffen ist.
Ja, du sagst jetzt, das Rasierwasser trinken, das klingt so lustig, aber das ist eigentlich ja nicht. Also das ist für die Betroffenen vor allem, versteht ihr in dem Moment auch nicht, dass das nicht richtig ist, oder er nimmt es vielleicht wahr, etwas stimmt nicht, aber er kann es nicht einordnen, was es ist, und macht es immer wieder das Gleiche, oder?
Genau, genau. Eben dieses, man nennt das Perseverieren, wenn du immer wieder Handlungen wiederholst oder auch Sätze wiederholst und dann aber in so einer Perseverationsschleife bist und gar nicht in der Lage bist, da wieder rauszukommen.
Ja.
Also das zeigt sich auch manchmal in Handlungen, dass Patienten dann zum Beispiel die Zähne putzen und wenn wir als Therapeut dann nicht weiterführen zu einer nächsten Handlung, dann putzen die Zähne und putzen die Zähne. Und
nach einer halben Stunde putzen sie sie immer.
Putzen sie immer noch die Zähne.
Ja.
Genau.
Und du hast jetzt vorher gesagt, die Grundbedürfnisse sind es im Prinzip, also sich anlegen, aufs WC gehen, vielleicht auch mal den Arm wieder einsetzen, das ist genau. So das. Das kommt noch vor dem Sprachlichen und Kognitiven, also beziehungsweise das geht alles ein bisschen ineinander rein, das kannst du dann auch verbalisieren.
Ja, man kann es ja dann auch nicht voneinander loslösen.
Mhm. Genau. Und wie ist das, schaffst du denn eher intuitiv oder setzt du auch ein Ziel, ein Behandlungsziel? Oder das ist so ein bisschen die, wo man immer in der Ausbildung lernt, man smarte Ziele zu setzen.
Ja, genau.
Und in der Umsetzung ist das gar nicht so einfach.
Das ist so. Aber das gibt dir natürlich schon mal Richtlinien. Also eine smarte Zielsetzung ist sehr, sehr wichtig, dass ich die im Kopf habe, dass ich die auch notiere. Es kann aber auch mal variieren. Also du hattest ja auch mal so angemerkt, mache ich irgendwie immer nur das Ziel, was ich im Kopf habe oder das Ziel, was ein Patient im Kopf hat. Und da muss ich natürlich irgendwie schauen, dass ich da übereinkomme. In der Regel haben Therapeuten und Patienten schon dieselben Ziele. Sie haben nur eine unterschiedliche Auffassung davon. Sagen wir das mal so. Auch, ich sag mal, gesunde Patienten oder eben gesündere, die es verbalisieren können, sagen ja in der Regel, ich möchte wieder so sein wie vorher.
Ja.
Ja, das ist nicht ganz einfach, weil ich kann das nicht überprüfen. Ich weiß nicht genau, was heißt das, genauso sein wie vorher. Ich weiß im Grunde gar nicht, worauf ich ihn trainiere. Und dann müssen wir das in kleine Ziele runterbrechen, damit für den Patienten auch klar ist, dass das auf dem Weg dazu mitgehört. Also aufs WC gehen ist ja ein sehr großes, komplexes Ziel. Ja, und das brechen wir herunter. Eben, ich muss in der Lage sein, erstmal vom Rollstuhl aufs WC zu kommen. Ich muss dann in der Lage sein, aufzustehen. Ich muss dann in der Lage sein, die Hose runterzuziehen. Dann mich wieder hinzusetzen und solche Sachen. Und das muss man dem Patienten natürlich auch mit erklären.
Ja, und versteht das, also kann der Patient das verstehen mit einer kognitiven Einschränkung, wenn jetzt das auch noch dazu kommt oder eine Wahrnehmungsproblematik?
Manchmal ist das ganz schwierig, nein, dann verstehen die das nicht. Nein, dann verstehen die auch nicht, worum es wirklich geht. Und dann ist es unser Job, kleine Alltagsaktivitäten zu finden, wo der Patient die Ressourcen, die er hat, auch wieder einsetzen kann. Also wenn es nur ganz klein ist, wenn es darum geht, eine Orange festzuhalten, die durchzuschneiden und zum Beispiel versuchen zu pressen oder eben einen Kaffee zu kochen. Also viel auch mit den Sinnen dann zu arbeiten, dass die Patienten sich wie wieder erinnern können, dass da im Hirn wieder das aktiviert wird, aha, das kenne ich. Das kommt mir bekannt vor, da kann man das und das mitmachen.
Stimulation in dem,
genau.
In dem Moment. Und am besten ist es, wenn man so ein bisschen auch Geschichte kennt vom Patienten oder was ihm früher oder vor dem Ereignis, was er viel gemacht hat oder geschafft hat, wenn man ein bisschen die Vorgeschichte auch kennt.
Ja, das ist auf alle Fälle hilfreich.
Ja. Und wie ist es, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe ein ganz anderes Ziel als du. Du hast vorher kurz angetönt, du hast ein Behandlungsziel im Kopf und denkst, das ist jetzt wichtig, dass jetzt der zum Beispiel eben auch wieder sich selbstständig anlegen kann.
Ja.
Aber der Patient sagt, ja, das will ich nicht, ich will jetzt wieder können laufen zum Beispiel. Der ist schon viel, viel weiter im Kopf. Ich will laufen lernen, du mit mir üben, laufen, laufen, laufen. Und du möchtest aber eigentlich aber das T-Shirt anlegen, das ist von der räumlichen Problematik her schon schwierig genug. Das ist jetzt Priorität aus deiner Sicht. Was machst du denn? Wie bringst du das zusammen?
Juma, was meinst du? also jetzt gerade so beim Waschen und Anziehen, da gehört das Laufen ja schlussendlich auch ein Stück weit dazu. Ja, also nicht ein Stück weit, es gehört eigentlich dazu für einen Gesunden. Also kein Mensch der gesund ist, wäscht sich im Sitzen oder duscht im Sitzen. Das heißt, das können wir dann mit einbeziehen und versuchen schon den Patienten auch zu erklären, das ist ein Teil davon. Ja, vielleicht auch Vereinbarung treffen, okay, jetzt arbeiten wir mal die nächsten 2 Wochen daran und schauen auch, wie sich das verändert, weil dann werden Sie auch wieder merken, dass dann auch andere Sachen wiederum besser gehen. Also man muss auch wie Vereinbarung treffen, man muss schon den Patienten auch erklären, man muss Sachen benennen und manchmal muss man halt schon auch klar vorgeben, weil Patienten nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen.
Ja, das ist dann das kommt noch dazu, ja. Ja. Den muss man ein bisschen führen.
Ja.
Wie läuft das Hirnleistungstraining ab? Du, es geht ja eben mit der motorischen Seite, aber es gibt auch ganz klar die kognitive Seite
ja.
Einer Hirnverletzung. Nicht alle müssen kognitiv betroffen sein, aber es gibt die meisten, sage ich jetzt mal, haben irgendeinen Anteil oder eine Komponente, die auch dort betroffen ist. Wie kann man sich ein Hirnleistungstraining vorstellen?
Also wenn man jetzt mal von jemandem ausgeht, der vielleicht auch in höheren Ebenen betroffen ist, also wo man es im Alltag gar nicht mehr so großartig sieht, dann machen wir viel was am PC. Wir haben diverseste Trainingsprogramme, wo unterschiedliche Dinge trainiert werden, kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit, geteilte Aufmerksamkeit, Konzentration, Schnelligkeit, Überblick, um mal nur einige zu nennen. Und das kann man konkret trainieren. Mhm. Dann kann man das wunderbar auch mit motorischen Sachen schon auch kombinieren. Also gerade Patienten, die eben auch schon viel besser sind, dass ich denen motorische Aufgaben gebe und sie dabei ablenke und sie müssen sich trotzdem weiter konzentrieren. Also das ist auch für uns Gesunde häufig sehr schwierig.
Ja.
Es gibt halt auch viele Patienten, denen man das nicht ansieht, was nicht mehr funktioniert. Und es gibt eben auch die, die auf ganz, ganz hohem Niveau eingeschränkt sind, die nach dem Schlaganfall auch wieder in ihren Job zurückgehen und auch in Führungspositionen zurückgehen, selber aber dann immer auch noch sagen, nach 1 oder 2 Jahren, es ist anders als vorher. Man sieht es von außen nicht, aber sie sind häufig müder. Sie müssen viel mehr Energie bereitstellen, um sich konzentrieren zu können, um ihre Aufgaben wirklich lösen zu können. Und das ist dann auch was sich sehr lange auch durchzieht. Und auf basalerer Ebene haben wir eben, wir sind Ergos, wir spielen auch, aber natürlich viele Möglichkeiten, das auch auf spielerischer Ebene zu machen. Also wenn man jetzt mal so ans Schachspielen denkt, das ist jetzt schon ein sehr komplexes Spiel. Da muss ich die Regeln kennen, ich muss mich an die Regeln halten, ich muss in der Lage sein, zu antizipieren, also vorauszudenken, was passiert, wenn ich das und das und das mache, was hat das für Konsequenzen, was könnte dann mein Gegenüber für einen Zug machen. Und da gibt es natürlich diverse Spiele, die dann nicht ganz so komplex sind, die ich aber sehr gut mit dem Patienten auch erarbeiten kann.
Also, dass du wirklich spielerisch schaffst. Gibt es denn, wenn du sagst, es gibt ja auch Leute, die in Führungspositionen zurückgehen, das heisst, du hast ja vorher auch mit solchen Leuten gearbeitet, wie findet ihr das, wenn du da Spiele für ihn nimmst? Also hast du schon ein paar komische Kommentare gehört?
Also ehrlich gesagt wenige.
Okay.
Weil wenn ich selber als Therapeutin davon begeistert bin und ich bin von vielen Sachen begeistert, die ich mache, dann finden die das auch gut. Und vor allen Dingen ist wichtig zu erklären, warum mache ich das. Klar gibt es Patienten, die sagen, ich will mit den Plätzchen spielen, mit den Würfeln. Wenn man das dann erklärt, was da alles an Hirnleistung dahinter steckt und wie man diesen Übertrag im Alltag eben auch sieht, finden das die meisten dann sehr spannend. Und genauso haben ja manche Therapeuten auch so die Idee, man müsste jedes Mal viel neu machen. Ja, also jede Behandlung ist einfach was anderes. Gerade jetzt auch bei ambulanten Patienten, die über einen längeren Zeitraum zum Beispiel einmal die Woche kommen oder manchmal auch zweimal, kann man auch mal dranbleiben. Also man selber kennt das ja auch von sich. Es ist ja schön, wenn man dann auch sieht, hey, ich verbessere mich.
Ja, und ich kenne
es. Und da geht was. Ich kenne es, genau. Weil was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, ist bei den Patienten, dass sie, wenn sie dann eine Aufgabe machen und dann auch sagen, hey, das ist eine Dubbeli-Aufgabe, das ist was für Kinder und ich kann es nicht mehr. Das gibt es natürlich auch.
Und dann haben sie abgehängt, dann hast du sie verloren. Also dann musst du sie zuerst wieder holen in der Motivation.
Genau, und deswegen ist das halt auch eine große Herausforderung, dass ich die Patienten fordere, fördere, ein Stück weit über die Grenzen bringe, aber eben nicht so weit überfordere, dass es sie völlig ablöscht.
Mhm. Ja,
das ist... Das erfordert natürlich auch sehr viel Gespür, Menschenkenntnis, Erfahrung. Und als junger Therapeut, da habe ich das auch nicht gehabt. Gell? Da war mir die Aufgabe wichtig. Ich habe gedacht, ja, das müssen wir jetzt machen, oder? Ja. Und habe irgendwie völlig verloren und vergessen und verpasst, dass der Patient da überhaupt nicht mehr bereit zu war und das auch gar nicht umsetzen konnte.
Der ist schon wieder weg gewesen.
Genau.
Mental.
Genau.
Du hast jetzt, du sprichst also auch die Einstellung vom Therapeut, wenn du motiviert bist, dann ist er meistens auch motiviert oder auch begeistert oder kann das wie mitmachen. Wie wichtig ist denn die Einstellung von einem Therapeut? Also wie fest kannst du jemanden beeinflussen diesbezüglich?
Also ich bin mittlerweile der Meinung, dass 50% von dem, was ich tue, meine Einstellung ausmacht. Oder beziehungsweise das, was ich mit dem Patienten erreiche, ist 50% meiner Einstellung ein ganz, ganz wichtiger Teil. Fachliche Weiterbildung ist enorm wichtig, also im therapeutischen Bereich sowieso. Also da muss man sich jährlich weiterbilden und ich glaube, Therapeuten gehören zu den Berufen, die sich ihr Leben lang weiterbilden und nicht nur mit Eintageskursen, sondern wirklich mit wochenweisen Kursen. Ja. Die da auch selber aus eigenem Interesse sehr viel investieren. Mhm. Und da ist dann schon auch diese selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn ich mit dem, was ich vom Patienten erwarte, auch rangehe, habe ich ein viel besseres Outcome, als wenn ich hinter das oder vorher das Gefühl habe, ja, das schaffen wir sowieso nicht. Und deswegen glaube ich auch, die Persönlichkeit macht sehr, sehr viel aus im Zusammenhang mit dem Patienten.
Und dann kommen wir eigentlich auch schon auf das Thema, wie viel macht das Umfeld vom Patienten auf den Therapieerfolg aus? Mhm. Was hast du das Gefühl, wie wichtig ist das Umfeld? Also Angehörige, Bekannte, ja, aber ja, auch pflegende, ja, Therapeuten?
Ja, das ist auch sehr, sehr essentiell. Das ist ganz wichtig. Zusätzlich natürlich auch zur Persönlichkeit vom Patienten.
Natürlich, der spielt auch eine Rolle. Ja, der
ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, ich kenne auch. Also da zum Beispiel Persönlichkeit vom Patienten, da habe ich sag mal, die vielleicht so als eher schwierig gelten oder eigenbrötlerisch oder eben Leute mit einem eigenen Kopf, die erreichen häufig eher ihre Ziele. Weil die machen natürlich auch. Und ich finde manchmal auch, wir Therapeuten dürfen uns nicht überschätzen. Also wir sind so die Leitplankengeber, die Bewegung oder auch die kognitive Entwicklung begleiten, in die richtige Richtung lenken, einwirken, natürlich auch sehr klar fördern und therapieren können. Aber der Patient macht eben ganz, ganz viel selber und macht ganz viel, was er schlussendlich auch in seinem Alltag umsetzt.
Mhm. Also Alltag ist ja dann auch eine gewisse Therapie.
Genau, genau.
Also, und geht irgendwann zurück auch wieder ins alte Umfeld.
Genau. Und da ist natürlich, wie du sagst, also Umfeld ist ein wichtiger Teil. Mhm. Also wenn ich natürlich dann nach Hause komme und ich bin in einem Umfeld, wo schlussendlich alle mich ein bisschen umpüscheln und umpäbeln und ich muss nichts mehr machen, dann mache ich halt auch nicht mehr viel. Oder wenn ich da in einem Umfeld bin, die sehr viel Angst haben, mir nichts zutrauen, ist auch nicht gut. Oder wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich gar nicht unterstützt werde, da mache ich vielleicht zu viel, gehe eben über meine Grenzen. Also es ist ein sehr, ich sag mal, spezifisches Zusammenspiel.
Ja, das hat alles Einfluss. Wie ist denn, ich also das jetzt auch aus eigener Erfahrung, aber mit Menschen, die eine kognitive Beeinträchtigung haben, die haben nicht immer die Problemwahrnehmung. Das haben wir ja auch vorher besprochen. Wenn jemand zum Beispiel einfach eine halbe Stunde Zähne putzt, dann ist sich das nicht bewusst. Wie machst du das, wenn mit jemandem an so etwas zu arbeiten, an der kognitiven Hirnleistungstraining oder auch im Alltag zu arbeiten, wenn jemand sich dem Problem nicht bewusst ist? Kann man dann an dem Ziel arbeiten?
Ja, also das ist ja die sogenannte Anosognosie, dass ich also nicht in der Lage bin, nicht zu reflektieren, was ich im Grunde nicht kann, also nicht wahrhaben wolle, nicht wahrhaben können der eigenen Fähigkeiten. Das ist schwer. Ja. Das ist ganz klar schwer, weil wenn ein Mensch nicht sieht, dass er irgendwo Schwierigkeiten hat, dann hat er auch nicht die Motivation und die Fähigkeit, das zu ändern. Das kann sich verändern, das schon, über die Zeit. Das braucht in der Regel aber auch lange. Aber es ist etwas, wo man sehr dranbleiben muss. Und manchmal ändert sich es halt auch nicht. Aber da muss man auch so im Grunde auch in enge Zusammenarbeit eben mit dem Umfeld haben, mit den Angehörigen und Patienten schlussendlich auch mal reinlaufen lassen.
Also konfrontieren.
Genau. Ja. Genau. Spannend ist natürlich dann, dass die in der Regel irgendeine Ausrede finden, warum das jetzt nicht geht. Und trotzdem, wenn ich das häufiger mache mit diesem Konfrontieren, gibt es in der Regel irgendwann eine Einsicht.
Also da bist du schon auf dieser Ebene unterwegs, dass du auch mal sagst, konfrontieren. Weil das ist ja auch noch schwierig, wenn die Person dann immer wieder eine Ausrede findet oder eine Erklärung, sagen wir mal so. Es ist ja nicht absichtlich eine Ausrede, es ist eine Erklärung, warum jetzt das nicht geht.
Ja.
Hast du das Gefühl, in dem Fall ein kognitives Training bringt so oder so, es bringt etwas? Oder manchmal hast du auch Zeiten, wo du sagst, bei dem Patienten, also wir reden ja jetzt von Patienten, weil es ist ja im therapeutischen Kontext, bringt es nichts, da müssen wir jetzt eine andere Schiene, wir müssen jetzt vielleicht auf Kompensationsstrategien.
Ja, auf alle Fälle, oder auch, ich denke jetzt gerade an einen Patienten, den ich jetzt längere Zeit ambulant behandelt habe und der dann mal eine Zeit lang nicht gekommen ist und dann irgendwann wieder gekommen ist. Da war es eher Richtung Burnout und er war aber nicht in der Lage, die Dinge, die wir erarbeitet haben, umzusetzen im Alltag. Und das bringt einen als Therapeut natürlich irgendwann auch an die Grenzen. Und mit dem habe ich dann auch ganz klar irgendwann gesprochen, habe gesagt, okay, wenn ich die Jahre jetzt angucke, diese 2 Jahre insgesamt oder 3, die wir Therapie gemacht haben, auch mal mit Unterbrüchen, hat sich aus meiner Sicht nicht wahnsinnig viel verändert. Was hat sich aus Ihrer Sicht verändert? Also in der Regel frage ich natürlich diese Frage zuerst, was hat sich aus Ihrer Sicht verändert? Und dann findet man eigentlich auch meistens einen Weg, auch dann zu entscheiden, okay, dann stoppen wir jetzt mal. Ist jetzt so. Sie haben immer wieder die Möglichkeit, melden Sie sich, wenn was ist, dann können wir wieder anfangen. Wenn man dem Patienten mal wirklich aufzeigt, wir haben das und das und das und das gemacht, Sie haben davon vielleicht auch nur das umgesetzt, wenn überhaupt, dann ist es denen meistens schon auch klar. Aber es ist natürlich auch so, der macht das ja nicht, um mich zu ärgern.
Ja,
es gibt ja dieses klassische nicht wollen können.
Ja,
also der kann eben nicht wollen, weil ein Areal im Hirn, was zum Beispiel für den Antrieb zuständig ist, eben nicht mehr so schafft wie bei uns.
Der hat die Ressourcen nicht, um das können zu machen,
genau.
Beziehungsweise zum um den Antrieb zu finden, es zu machen.
Genau, ja. Oder eben, wenn du irgendwas hast, wo du denkst, okay, das würde ich jetzt gerne mal nicht machen, aber du weißt einfach, ja, das muss ich jetzt machen, dann machst du das, weil wir diesen Antrieb haben zu wissen, das muss erledigt werden. Und das funktioniert bei PM-Patienten dann eben nicht mehr. Und das ist natürlich gerade für den Alltag, für das Leben zu Hause, mit der Familie, mit der Partnerin, mit dem Partner, kann das eine große Herausforderung
das
sein.
Das zeigt sich dann, oder? Auch wenn man das Gefühl hat, die Person, die ist jetzt, merkt man von außen nichts mehr, aber dort zeigt sich das.
Ja.
So wie auch in der Ermüdungsproblematik, das merkt man auch.
Du noch mal anliegen.
Möchtest du auch mitreden?
Gell? Ja.
Jetzt sind wir schon ein bisschen auf diesen Hirnareal. Wir haben ja das, du hast jetzt das vorher so kurz erklärt, dass das eben auch eine Rolle spielt. Und kennst du die Theorie von der kognitiven Reserve?
Ich habe davon gehört, aber es ist schön, wenn du es nochmal erklärst.
Ich erkläre es nochmal, genau. Also die kognitive Reserve, dort geht es ja darum, dass man davon ausgeht, dass eine Person, die einen Schlaganfall hat oder einen Hirntumor oder sonst einfach ein Schädel-Hirntrauma, dass dort die Hirnareale sind betroffen, kognitive Fähigkeiten sind, Leistungsfähigkeit ist betroffen, aber es hat die Schädigung hat nicht, die Stärke von der Schädigung hat nicht einen direkten Einfluss auf die Einschränkung von der kognitiven Leistungsfähigkeit. Das ist ein bisschen kompliziert. Also einfacher gesagt, zwei Personen, die man vergleicht miteinander, die haben einen Schlaganfall, beide haben den gleichen Schlaganfall, also die ähnlichen Areale betroffen. Und trotzdem zeigen sie eine andere kognitive Leistungsfähigkeit, wenn man das dann testet.
Ja.
Und dort hat man sich gefragt, ja, an was liegt das? Und ist ja eigentlich das Hirn ist fähig, zu kompensieren, also die kognitiven Leistungen zu kompensieren, also planen, Informationen aufnehmen, zu verarbeiten. Und man hat dann gesagt, ja, aber warum kann es beim einen, der einen Person kann das super, noch eine, das Hirn das kompensieren, andere real übernehmen. Und bei der anderen Person, die eigentlich das Gleiche hat, dort ist das weniger gut der Fall. Also die haben viel mehr Mühe mit den kognitiven Aufgaben, die das Hirn muss leisten. Und dann hat man gesagt, ja, also Einflussfaktoren können Bildungsniveau sein, Lesekompetenz, Lebenserfahrung und auch die geistige oder, und auch soziale aktive Einbringung, also das Engagement in diesen Bereichen. Und die Lebenserfahrung spielt natürlich dort auch eine Rolle. Wenn man jetzt das so hört, dann habe ich mir jetzt gedacht, also eigentlich, wenn man sich in gesunden Jahren geistig aktiv, oder nicht nur geistig, natürlich auch sich einfach engagiert und ein aktives Leben führt, dann hat man die grösseren Chancen nachher, wenn man dann wirklich in der Lage kommt, zum Beispiel einen Schlaganfall hat, dass sich das Hirn schneller wieder erholt. Oder eben andere Areale, die Aufgaben übernehmen können. Was haltest du von dieser Theorie, dass das, wenn man ein aktives Leben führt, eigentlich das ein bisschen Prävention ist, sozusagen?
Also das weiß man ja jetzt auch so aus der Demenzforschung, wenn man ein aktives Leben führt, sei es wirklich bewegungsintensiv, aber auch eben seinen Geist jeweils fordert, dass das präventiv wirken kann. Und ich kann das gut nachvollziehen, ich kann das auch in manchen Fällen bestätigen, aber es gibt auch genauso Patienten, an die ich jetzt denke, die wirklich hochintelligent gewesen sind, ein sehr bewegungsintensives und auch ein sehr anspruchsvolles geistiges Leben geführt haben, irgendwie eine sehr hohe Position bekleidet haben und die nach einem Schlaganfall eben gar nicht mehr auf die Füße gekommen sind. Ich denke, es hat beides. Was ich aber auch da wieder gerne wiederhole, ist diese Fähigkeit von der Persönlichkeit, also Eigenantrieb, Motivation. Also ich denke da jetzt gerade an eine Patientin, die der Hammer ist. Also die ist auch relativ schwer betroffen. ist aber weiterhin wahnsinnig aktiv. Also das ist eine Patientin, die bis jetzt mit ihrem E-Rolli 30.000 Kilometer gefahren ist. Mhm. Und das muss man erstmal finden.
Ja.
Ja? Und dann gibt es aber auch Patienten, die im Grunde gar nicht so stark eingeschränkt sind, die Auto fahren können, die in der Lage sind, auch ja, 2-3 Kilometer zu gehen, die dann aber so in anderen Arealen ja, eine Schädigung haben, dass sie nicht in der Lage sind, ihren Alltag so wieder selber zu gestalten. Und wie du am Anfang sagst, es ist ja schon so, dass, auch wenn du jetzt Zwillinge hast, angenommen, oder? Und die haben wirklich eine sehr, sehr ähnliche Hirnstruktur. Und wenn aber dann der Infarkt an der gleichen Stelle ist, heißt das noch lange nicht, dass die Auswirkungen dieselben sind. Und es hat mit Sicherheit auch damit zu tun, was du an Erfahrung gemacht hast, an Lebenserfahrung hast, an Wissen hast, kann aber trotzdem auch einfach alles verloren gehen, je nachdem, wie stark dann eben das Ereignis auch ist.
Also es ist nicht hundertprozentig sicher, dass das so ist, aber es kann sicher unterstützen wirken.
Ja, auf alle Fälle. Aber es ist natürlich kein Garant dafür. Mhm. Und es ist ja auch so, also das soll jetzt nicht despektierlich sein, aber wenn ich was abteste und ich habe jetzt eine Hausfrau, die wirklich nicht großartig eine Ausbildung gemacht hat, sondern ihren Job da sehr gut gemacht hat, und ich habe jemanden, der vielleicht Architekt ist und da geht es irgendwie um räumlich-konstruktive Aufgaben, dann erwarte ich von dem Architekt natürlich was anderes als von der Hausfrau. Und auch da kommen natürlich dann Patienten häufig, die dann so als Schutzreaktion auch sagen, ja, das konnte ich ja vorher auch schon nicht.
Ja.
Und dann wird es schwierig. Das kann man natürlich dann auch nicht beweisen, ist schon klar. Aber ich versuche dann auch den Patienten zu erklären, eben mit ihrer Vorbildung, mit ihrer Ausbildung, mit ihrem Aufgabenbereich, glaube ich sehr, dass sie vor dem Ereignis das hätten anders lösen können.
Und das ist dann auch wieder das Thema von der Problemwahrnehmung, also die eigene Einsicht zum Problem, wo man dann eigentlich wieder eine Erklärung nebeneinander sucht, dass man es eben nicht kann.
Ja. Ja.
Jetzt gibt es ja nicht nur die motorische Störung, sondern es gibt auch die sprachlichen Einschränkungen bei gewissen Patienten. Wie tust du dort arbeiten? Ich denke, also ich habe jetzt gerade letztens ein Interview geführt mit jemandem, der ein Aphasie hat oder immer noch hat, ein Stück weit, das bleibt ja.
Juma, nein. Das geht jetzt nicht.
Das bleibt ja teilweise auch. Sie hat jetzt aber fest geschafft mit Logopädie und hat eigentlich von gar nichts können sich verständlich machen zu so einem Interview führen.
Ja,
ist das möglich gewesen? Und sie hat gesagt, sie habe in ihrem Kopf, der Kopf hat ihre vorgespielt, dass sie den Satz eigentlich ganz normal sagt.
Mm.
Aber angekommen ist eigentlich bei der anderen Person nur bla bla, sozusagen. Mm-hmm. Also wirklich nicht einmal irgendein Wort.
Mm-hmm.
Und ihr Kopf hat aber ihre suggeriert, sie hätte da wirklich ganz normal geredet. Und das sie war extrem frustrierend gewesen auch.
Mm-hmm.
Wie ist das für... Also wie machst du das in der Therapie, gerade am Anfang, wenn ein Patient frisch verletzt ist?
Mm-hmm.
Wie tust du dort führen?
Ja, das ist sehr schwer. Wir arbeiten natürlich eng mit den Logopäden zusammen, weil die da drin die Spezialisten sind. Und natürlich ist es dann auch ein Teil von uns, weil der Patient bringt das Problem ja mit. Also da versuchen wir im Grunde sehr viel eben auf Handlungsebene zu schaffen und auch gerade jungen Kollegen immer wieder klar zu machen oder auch überhaupt unseren Mitarbeitern in der Klinik, also viele kommen ja auch aus Bereichen, die mit Patienten nichts zu tun gehabt haben, ich sage jetzt mal Hotellerie oder technischer Dienst, dass man sich wie vorstellen soll, um das eben so nachzuempfinden, dass ich als Patient korrekt rede und das Gefühl auch habe, aber alle anderen verstehen mich nicht. Alle anderen sprechen eben anders.
Mhm.
Und wenn man sich das mal vor Augen führt, was das dann mit einem machen kann, dann hat man schon wieder einen anderen Zugang dazu. Weil auch das machen die Patienten ja nicht absichtlich oder um uns zu ärgern. Und für die Patienten ist, wie du sagst, das massiv frustrierend, wenn man seine Bedürfnisse nicht ausdrücken kann. Das ist eine große Herausforderung. Und wir versuchen dann halt auch mit Bildern zu arbeiten. Wir versuchen Ruhe zu vermitteln, weil es hilft natürlich auch überhaupt nichts. Das ist ja so, das Menschliche. Man versucht ja dann auch, der Patient versucht irgendwas zu sagen. Ja, meinen Sie das und das? Oder meinen Sie das und das? Meinen Sie das und das? Nee, also das ist dann eben auch nicht gut, sondern einfach mal ruhig sein, zuhören und wirklich auch klar sagen, ich verstehe Sie jetzt nicht.
Ja.
Und das sind schwere Situationen, die muss man aushalten. Also das ist auch häufig, dass Patienten dann mit Tränen reagieren. Also man kann sich das ja wie selber vorstellen, oder? Ich kann nicht mehr reden.
Das ist extrem frustrierend in dem Moment.
Absolut. Ja. Und ich vergleiche es auch manchmal, wenn ich in einem fremden Land bin, wo ich die Sprache wirklich überhaupt nicht spreche, und ich sage mal Chinesisch oder so, gell, bin ich trotzdem in der Lage, irgendwie meinem Umfeld dann klarzumachen, was ich möchte. Ja, ja. Wenn ich Hunger habe, wenn ich aufs WC muss oder wenn ich irgendwas suche. Wenn Patienten das versuchen, können sie das nicht. Also gerade bei der Aphasie sind ja häufig mehrere Modalitäten betroffen. Also ich bin dann auch nicht mehr in der Lage, irgendwas korrekt zu zeigen oder ich kann es auch nicht mehr aufschreiben. Ich kann es auch nicht aufmalen. Ja, und das ist eine große Herausforderung. Das ist so.
Ja, das ist dann die Kunst von der Therapie, dass man dort einen Weg findet zusammen mit dem Patienten und halt auch im angehörigen Umfeld. Das ist ja dann, das kommt ja auch noch dazu, wenn die eigene Familie auch nicht versteht oder der Partner oder ja,
das genau.
Ich habe noch ganz viele Fragen, aber ich merke, wir kommen so langsam zeitlich gegen das Ende zu. Was mir aber noch wichtig ist, zum dich zu fragen, was ist dein lustigste, schönste Erlebnis? Ich weiss, du hast mir vorher im Vorgespräch gesagt, das gibt es ganz viel, ich weiss gar nicht was, was du denn nimmst, aber du darfst jetzt dir eins aussuchen, was du gerade so im Kopf umschwirrst.
Also erstmal, schönste Erlebnisse sind immer, wenn man mit dem Patienten irgendwas erarbeitet, was lange braucht, zeitlich gesehen, wo wir wirklich ausdauernd dran sind und irgendwann funktioniert es. Also wenn zum Beispiel der Patient irgendwann in der Lage ist, den Arm zu halten oder der Arm fällt dann nicht mehr runter, wenn er in der Lage ist, so ein bisschen Kontrolle aufzubauen, das sind ja total bewegende Momente, also auch für den Patienten. Oder ich meine, dann ist so, wow, es hat sich gelohnt. Ein sehr lustiges Erlebnis habe ich gehabt mit einem Patienten, der Geschäftsmann gewesen ist, relativ schwer betroffen, körperlich, aber kognitiv total fit. Also bei dem war das für mich auch immer wie eine Geschichtsunterrichtsstunde, wenn der bei mir in der Therapie war, der hat mir immer ganz viele Sachen erzählt.
Spannend.
Und eben, wir sind ja auch nicht dazu da, um den Patienten immer nur zu verhätscheln, sondern auch wenn wir dann motorisch arbeiten oder auch die Muskulatur lockern, dann macht das halt manchmal weh. Ne? Dann ist das sehr intensiv. Und er hat dann irgendwann zu mir gesagt, ja, ich sei ja da seine Domina.
No.
Und dann hat er das, weil der unseren Chef von der Klinik kannte, hat er das dann noch ganz lustig verpackt und hat, weil er eben auch weiß, dass ich reite und ein Pferd habe, hat er meinem Chef bzw. dem Klinikchef einen Brief geschrieben mit einer kleinen Gerte dazu, also einer kleinen Peitsche. Und er solle mir die das doch bitte übergeben, weil ich sei ja seine Domina. Und das ist ein sehr lustiges Erlebnis gewesen, dann auch hinter dieses Zusammentreffen mit unserem Klinikchef, wo ich dachte, oh weia. Aber er fand das auch sehr lustig.
Toll. Also, hast du ihn nicht müssen erklären?
Nein, und ich schaffe immer noch in der Klinik. Also, ist okay gewesen.
Das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis. Und vielleicht noch zum Umschwenken, ich habe ganz am Anfang davon geredet wegen dir, weil ja die Juma da ist und man hat sie ab und zu gehört rascheln. Was hast du das Gefühl, wie wäre tiergestützte Therapie, wo gibt es dort Möglichkeiten? Ist das überhaupt etwas auch für neurologische Betroffene?
Ja, da rennst du natürlich offene Türen ein. Tiere haben einen ganz anderen Zugang zu Menschen und auch zu schwer betroffenen Menschen. Und auch die schwer betroffenen Menschen zu Tieren, weil sie da müssen sie nichts machen. Ja, da werden sie angenommen. Eben Juma wird jetzt zum Beispiel jeden anderen auch einfach umarmen und bekuscheln. Genau. Und das ist natürlich was ganz Tolles, was dann die Patienten so auch widerfahren können. Mhm. Und andererseits habe ich eben auch mal längere Zeit eine Sequenz gehabt mit einem Patienten, mit dem ich mich draußen getroffen habe. Da war dann eben auch Juma mit dabei. Und da war eben das Thema Selbstwirksamkeit ein großes. Und er ist eben jemand, der ganz wenig Antrieb hat und eben ja, wenig getan hat und so. Und eben, er hat dann mit ihr gespielt und Ball geworfen und dann auch gesagt, er setzt dich hin. Und dann hat sie sich hingesetzt. Und als sie das erste Mal so gemacht hat, war so, ah, die macht das ja. Die setzt sich ja hin. Also das war für ihn so ein ganz spezieller Moment, wo er gemerkt hat, ich kann was bewirken. Und da gibt es natürlich ganz viele kleine Interaktionen, die total wertvoll sind. Also sei es mit dem Hund, sei es mit Hühnern, sei es mit Eseln, mit Pferden. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, weil Tiere an sich bieten ja auch eine ganz tolle Aufgabe und müssen versorgt werden. Und dann kommen auch manche Patienten auch wieder mal mehr in die Verantwortung. Also sie haben ja dann manchmal auch verlernt oder sind nicht mehr in der Lage, für sich Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn sie dann in so kleinen Sequenzen Verantwortung bei so einem Tier übernehmen können, ist das ganz was Wunderbares und für das Selbstwertgefühl natürlich ganz, ganz, ganz toll.
Es kommt gerade eine Reaktion, oder? Das ist genau. So das Unmittelbare auch genau. Und das Liebevolle in dem Moment. Mhm. Mhm. Ja, und dann kommen wir schon zum Abschluss. Und zwar zu der Frage, die ich allen stelle. Was hast du für die Zukunft vor und wie geht es auch weiter mit der Ergotherapie? Du hast ja gesagt, es ist gar nicht so eine einfache Frage. Es ist, glaube ich, nicht so...
Ja, das ist keine einfache Frage, weil je nachdem, wo man natürlich auch arbeitet oder in welchem Bereich man ist, gibt es einfach von außen Rahmenbedingungen, wo man dann nicht so wirklich Einfluss drauf hat. Also generell würde ich mir für das gesamte Gesundheitssystem oder für den Gesundheitsbereich auch wünschen, dass es mehr Anerkennung gibt, wenn ich da manchmal so mitbekomme, was halt dann irgendwie Mitarbeiter in Banken oder so für ihre Aufgaben verdienen, ist das manchmal sehr frustrierend, weil wir, sei es die Therapeuten, sei es die Pflegenden, sei es die Ärzte, einen sehr verantwortungsvollen Bereich haben. Wir arbeiten mit Menschen, wir müssen uns stetig weiterbilden, um eben mit unserem Wissen à jour zu bleiben. Und ich weiß leider nicht mehr, von wem das ist, aber ich habe mal einen Spruch in der Zeitung gelesen, was ich sehr bezeichnend fand. Was ist das für eine Gesellschaft, in der den Menschen, die mit unserem Geld arbeiten, mehr Geld gezahlt wird als den Menschen, die mit unseren Kranken und Kindern arbeiten. Und das finde ich sehr eindrücklich. Und ich finde es im Grunde eine Schande, weil jeder Mensch kann von einer Sekunde auf die nächste krank werden. Jeder Mensch kann von einer Sekunde auf die nächste einen Schlaganfall haben, vor das Auto laufen, die Treppe runterfallen. Und die meisten haben halt das Gefühl, ja, mir passiert das nicht. Und von daher denke ich, sollte man da dann doch mal ein bisschen auch umdenken. Ja. Weil wenn man dann in der Situation ist, ist das nicht mehr lustig. Und dann ist man froh um jede Hilfe, die man bekommen kann, jede Unterstützung. Und vor allen Dingen einfach auch kompetente Personen um sich herum, die in der Lage sind, einen darin gut zu begleiten, einen zu erklären und die einfach auch Geduld für einen haben. Ja, denn ich meine, das ist schon was man braucht als Therapeut. Ich persönlich bin in der Therapie ein sehr geduldiger Mensch. In der Therapie. Privat sieht das Ganze schon anders aus. Und deswegen kann ich das auch gut nachvollziehen. Also das ist ja auch was sich bei unseren Patienten durchzieht. Ne? Also wenn man dann mal eine Prognose wagt und sagt, sie müssen jetzt von 3, 4, 5, 6, 7 Monaten ausgehen, dann fallen die aus allen Wolken.
Ja.
Weil Leute, die es nicht kennen, die haben das Gefühl, ja, nach dem Schlaganfall ist in 3, 4, 5, 6 Wochen wieder alles okay.
Ja.
Das ist es eben nicht.
Also, dass es Umdenken stattfindet und auch mehr Anerkennung gibt, auch von der Gesellschaft. Und halt nicht nur in Form von Anerkennung von Wort, sondern eben auch monetär eine andere Situation. Ja. Genau, aber das ist das Gesundheitswesen, genau. Da sind wir in einer politischen Diskussion am Schluss.
Oh ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich bin ja auch in diesem Bereich tätig. Und ich wünsche auf jeden Fall dir alles Gute weiterhin als Leitung von der Ergotherapie der EH Rheinfelden, aber auch privat. Und ich danke dir, dass wir das spannende Interview haben dürfen führen. Ich habe selber auch wieder einiges über Ergotherapie gelernt.
Oh, wie schön! Das ist ja wunderbar.
Obwohl ich es selber, aber ich finde, die Ansichten sind zum Teil ja so verschieden und immer sehr spannend, auch dass so eine fachliche Diskussion zu führen. Ich finde es schön und danke dir wieder einmal.
Ja, ich danke dir, dass ich da ausgewählt wurde. Vielen Dank.
Dort geht es ja darum, dass man davon ausgeht. Das ist eine Theorie. Man ist sich dort noch nicht ganz sicher, zumindest Stand, den ich habe, dass es eine Annahme ist, dass je nachdem, wenn man einen Schlaganfall oder einen Hirntumor oder einfach eine andere Einschränkung.
Jungs! Sorry, sie lenkt ein bisschen ab, gell?
Das kannst du in die Outtakes nehmen.
Schleg mal.
Wo soll ich noch mal anfangen? Noch mal das Ganze? Also gut. Hey, ich bin kein Glassi.
Ah!
Gell? Ich bin kein Glassi. Ein menschliches
Glassi. Doki, doki. Hey. Jumi, jetzt tu noch mal bitte Anneliege. Komm, Anneliege, dann haben wir es bald. Anneliege, so. Yes, ist super.
Super.
Schön bleiben, gell? Na, Jumi. So, genau. Ah, so ist gut.